Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger.
Mein Name ist Andreas Vogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz.
Andi, eine weitere Legal Session von der Datenschutz Academy. Gelegenheit für unsere Mitglieder, ihre Fragen zu stellen zum Datenschutz und darüber raus. Heute wieder viele spannende Themen, ist lässig für mich. Ich schlage vor, wir gehen wieder auf einzelne Themen ein, die dir aufgefallen sind, Andi. Zuerst möchte ich aber noch ein bisschen Follow-up machen. Und da denke ich, da bist du der Richtige, wenn es um Notebook-LM geht von Google. Haben wir kürzlich darüber geredet, auch mit der, sage ich, Fake-Podcast-Episode, die KI generiert worden ist. Was gibt es denn Neues, Andi?
Ja, Notebook-LM soll vom Experiment zum professionellen Produkt werden, so wie es aussieht. Also Google hat sich entschieden, Notebook-LM nicht mehr als Experiment zu bezeichnen, sondern auch eine Business-Version dann zu lancieren. Und zwar wird die im Rahmen von Google Workspace verfügbar sein. Es ist aber im Moment erst eine Pilotphase. Man muss sich dort auch speziell anmelden, kann sich das noch nicht ausprobieren. Das ist die eine Neuerung. Und das Zweite ist, dass man die Audio-Workflows, also die Audio-Generierung, die Podcast-Generierung, die wir da letztes Mal getestet haben, dass man die noch zusätzlich kann prompten und etwas Separates angeben, was man noch möchte haben in diesen Podcasts. Aber man kann nicht andere Stimmen oder irgendwie so machen. Man kann einfach noch Zusatzprompts eingeben.
Ja, spannend. Die Zusatzprompts habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Beim Business-Produkt habe ich gedacht, ja, hey Google, oder? Bekannt dafür, Produkte wieder einzustellen. Also auch da bin ich immer skeptisch. Erfahrungsgemäss lohnt es sich nicht, bei Google ein neues Produkt wirklich einzusetzen. Also man sollte sich nicht drauf verlassen. Ich glaube, es ist schon ewig her, dass Google ein neues Produkt auf den Markt gebracht hat, das dann nicht früher oder später eingestellt worden ist. Mich hat es auch irritiert mit dem Business-Angebot, weil man kann Notebook-LM im Rahmen von Google Workspace schon nutzen, wird auch für ihn aktiv beworben. Ich vermute, Business heisst einfach, das ist irgendein Pricing, irgendein Zusatzangebot.
Ja, das habe ich auch das Gefühl. Und scheinbar, also wir können noch besser eingrenzen, denn welche Daten wirklich benutzt werden sollen. Aber ich sehe auch so, also das ist viel mehr Marketing dahinter als wirklich ein neues Produkt. Mich hat es einfach jetzt erfreut, dass es mindestens so aussieht im Moment, das könnte nicht gerade wieder vom Markt verschwinden, weil solange es ein Experiment ist, habe ich sowieso grosse Fragezeichen gehabt, wie lange das noch wird leben.
Ja, ja, 2-3 Jahre werden sie es schon am Leben erhalten, denke ich. Mal schauen, wie das halt so ist. Ja, dann auch ein Google-Thema Android. Wir haben ja auch schon darüber geredet, dass heute das Problem ist, dass einem die Smartphone aus der Hand gerissen werden. Das ist heute eine neue Masche. Also du wartest irgendwie auf den Bus oder hast das Smartphone von dir. Jemand rennt durch oder fährt durch häufiger mit dem Velo-E-Bike-Töffli, entreißt dir das Smartphone und versucht dann so schnell wie möglich an Geld zu kommen. Oder zum Beispiel so Banking-Apps oder auch Kommunikation auszunutzen für betrügerische Maschen. Also es geht dann recht schnell, weil es geht darum, das zu machen, bevor du dein Gerät kannst sperren. Da sind wir ja ein bisschen ratlos gewesen zum Teil. Was kann man da überhaupt machen? Und jetzt ganz neu gibt es bei Android die sogenannte Theft Protection. Die umfasst jetzt auch einen Schutz vor dem. Also Google sagt, sie erkennen das, wenn ihr ein Smartphone entreißt und tun es dann sperren. Wenn das gut genug funktioniert, also sicher eine grosse Hilfe. Weil eben gerade in gewissen Ländern, also gehört von Brasilien, scheint das unterdessen so epidemisch zu sein. Apple hat das noch nicht. Was aber immerhin gibt jetzt unter iOS 18, dass du für jede App kannst sagen, zum Öffnen muss Face ID verwendet werden. Und ich habe das jetzt eigentlich für alle heiklen Apps auf meinem Smartphone gemacht. Meine eben quasi E-Banking-Apps und so in der Schweiz, die haben häufig schon Face ID oder kannst nicht einfach Zahlungen auslösen. Aber eben auch Kommunikations-Apps und so weiter kann das auch hilfreich sein. Der Nachteil ist halt, das wissen alle, die Face ID auf dem iPhone verwendet, du musst das Gerät immer so ein bisschen wegheben. Also je nach Sehfähigkeiten hat man ja das Smartphone vielleicht recht nahe ans Gesicht. Und dann geht's leider nicht. Also, man ist dann gleich mal gut geübt, da die Armbewegung zu machen, dass Face ID auch funktioniert.
Genau, aber immerhin eine gute Möglichkeit, um sich da ein bisschen zu schützen gegen die krasse Art, wie man da kann unter Druck gesetzt werden. Wir haben ein weiteres Thema, das auch schon mal bei uns ein Thema war, also bei dir und Marcel, und zwar P-Cloud. Das ist so eine lusche Firma, die da behauptet, sie hätten ein super, super Security-Cloud-System und vor allem auch mit End-zu-End-Verschlüsselung. Und es hat offenbar zwei ETH-Forschende gegeben, die also mal genauer angeschaut haben. Du hast dazu geblockt. Kannst du vielleicht etwas dazu sagen, Martin?
Ja, P-Cloud. Ich muss heute auch eine Frage in der Legal Session, wie das ist mit P-Cloud. Und die Frage hat den Hintergrund gehabt, ich meine, bei P-Cloud hat es schon immer Warnzeichen gegeben. Auch mit dem erwähnten Marcel Waldvogel, IT-Sicherheitsexperte, habe ich im letzten Jahr schon über P-Cloud geredet. Oder wie ist das? Sind die seriös etc.? Aufgrund von Erfahrung mit eigenem Mandat als Anwalt haben wir auch schon Kundinnen und Kunden von P-Cloud in verschiedenen Angelegenheiten dürfen unterstützen und eben mir ein Warnzeichen gesehen. Und jetzt sind tatsächlich zwei Forscher der ETH Zürich haben so Dienste, die End-zu-End-Verschlüsselung versprechen, also Cloud-Speicherdienste, mal ein bisschen unter die Lupe genommen. Sie haben 5 Dienste unter die Lupe genommen, 5 bekannte Dienste. Und bei 4 von diesen Diensten haben sie auch so schwerwiegende Mängel festgestellt. Unter anderem bei P-Cloud. P-Cloud vermarktet sich als der sicherste Cloud-Speicher von Europa oder so ähnlich. Das stimmt offensichtlich nicht. Also was da die Forscher festgestellt haben, sind tendenziell Anfängerfehler. Was relativ gesehen erfreulich ist, ist, dass Tresorit ist vergleichsweise gut weggekommen. Auch nicht perfekt. Tresorit in der Schweiz, bekannter Speicherdienst, ist einiger Zeit im Eigentum von der Schweizerischen Post, also eine von den IT-Akquisitionen, aber ein gutes Produkt aus meiner Sicht. Wie gut sie wirklich gewesen sind, habe ich auch so ein bisschen Fragen, oder? Weil kann Tresorit einen falschen Public Key unterjubeln? Und so nach meinem vereinfachten Verständnis ist das eigentlich dann auch das Ende der Datensicherheit. Aber ich verlasse mich jetzt auf die Forscher der ETH Zürich. Die wissen definitiv mehr über Kryptographie, viel mehr als ich. Ja, die haben gesagt, eben, wir tun auch mit Tresorit reden. Aber eben im Vergleich zu den anderen. Ich meine, P-Cloud hat nicht einmal reagiert auf die Mitteilung. Bei P-Cloud ist übrigens auch noch der Fall, dass du dann zur Endverschlüsselung gar nicht standardmäßig hast. Das musst du noch zusätzlich zahlen. Also das erinnert sich an Telegram. Und ja, ich habe das Ganze verblockt. Tue ich dann gerne auch in die Shownotes, wenn sich da informieren will. Wer jetzt also zulässt und P-Cloud-Nutzer ist oder auch ein anderer von den erwähnten Diensten nutzt, also ich will mir gut überlegen, dort zu bleiben. Eben Tresorit kann tatsächlich Alternativen sein. Jetzt bei diesen 5 geprüften Diensten als einzige sind sie eigentlich gut weggekommen.
Ja, das ist noch interessant und einmal ein bisschen erfreulich auch, weil Tresorit, glaube ich, wirklich einen guten Eindruck gemacht hat bis jetzt. Von dem her bin ich auch noch froh, dass die nicht so schlecht weggekommen sind bei dem ganzen Test. Aber das bleibt halt einfach eine Herausforderung bei diesen Cloud-Anbietern, dass sie einem die Verschlüsselung so bieten können, dass es auch wirklich funktioniert.
Eben, muss schon sagen, also ein wesentlicher Teil des Geschäfts ist einfach Schlangenöl. Also man verspricht viel, eben macht Anfängerfehler. Ich meine, das Problem ist auch, in diesem Bereich gibt es jetzt auch keinen Standard für die Verschlüsselung. Wer zum Beispiel nicht getestet worden ist, ist Proton Drive. Dort basiert es auf PGP, was bei mir auch so die ein oder andere Frage aufwirft, wenn man PGP heutzutage noch einsetzt, auch für den Zweck. Aber eben, es ist klar, oder wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat, eben weil die Versprechen recht gut sind, um wahr zu sein, dann stimmt das häufig. Und gerade bei P-Cloud ist das wirklich sehr offensichtlich schon gewesen. Und ja, da muss man halt dann vorsichtig sein. Darf dann halt leider nicht alles glauben. Ich meine, die haben auch so fragwürdig kommuniziert, wie sicher sie sagen, und sie sind getestet worden, niemand hätte sie können hacken. Und dort hat der Marcel Waldvogel in der schon erwähnten Datenschutzplauderei schon damals gesagt, der Test ist eigentlich nichts wert, wie die das gemacht haben.
Ja, wo wir gerade zu einem nächsten Thema eigentlich gehen können. Und zwar gibt es ja das Swiss-US Data Privacy Framework, wo eigentlich auch dazu führen soll, dass man mehr kann glauben oder mehr vertrauen oder mindestens sagt, die Schweiz, wenn man so einem Privacy Framework unterstellt ist, dann kann man dem mehr vertrauen. Und jetzt hat offenbar die Datenschutzbeauftragte vom Kanton Zürich etwas zu diesen Auswirkungen publiziert. Das ist eine Frage in der Legal Session. Kannst du da noch etwas dazu sagen, Martin?
Ja, es ist da auf ihre Publikation verwiesen worden. Also sie hat ausnahmsweise wieder mal etwas in ihrer Rolle als Datenschutzbeauftragte gesagt. Sie tut ja gerne Sachen als private Autorin sagen, die dann angeblich gar nicht mit ihrer amtlichen Tätigkeit zu tun hat. Natürlich absurd ist, aber das ist eine andere Baustelle. Und ja, sie hat ja gesagt, was klar ist, also wenn man ein Outsourcing macht und das geht in die USA, ein amerikanisches Unternehmen, wenn das nach dem Data Privacy Framework zertifiziert ist, dann hat man den angemessenen Datenschutz. Also der Kanton Zürich, wie auch alle Kantone, folgt da der Angemessenheitsbeschluss vom Bund. Die Frage ist dann aber gewesen, weil sie auch noch gesagt hat, ja, die Zulässigkeit vom Outsourcing selber, die muss auch noch geprüft werden. Ist dann so die Frage gewesen, ja, bringt denn ein DPF trotzdem nichts? Und das sind einfach zwei verschiedene Themen. Also das eine Thema ist, das Outsourcing überhaupt zulässig? Ja oder nein? Oder unter welchen Bedingungen? Und wenn das Outsourcing zulässig ist und das ins Ausland geht, dann muss man auch das wieder prüfen. Und da hat man jetzt mit dem DPF tatsächlich Erleichterung.
Immerhin. Und im Moment ist es mindestens eine, die da ist. Jetzt schauen wir mal, wie das weitergeht. Ein anderer interessanter Fall, den wir noch hatten, finde ich, ist im Zusammenhang mit Videoüberwachung. Das ist auch ein Thema, das immer wieder mal kommt. Wir haben ja bei uns bei den Datenschutzpartnern auch noch für die Mitglieder der Academy so eine Möglichkeit können, auf die Videoüberwachung hinzuweisen. Und dort hat jemand einen lustigen Fall geschildert, hat es mich gedacht. Und zwar auf einer Rampe, wo Videoüberwachung stattfindet, wo Kunden sich treffen, hat es einen Streit gegeben zwischen zwei Kunden. Und jetzt geht es darum, ob die Videos, die dort quasi aufgezeichnet worden sind, ob die dürfen rausgegeben werden in einem von diesen beiden Kunden, wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Streit. Was hast du da dazu können sagen?
Ja, das war interessant. Übrigens zu dem Schild, Andi, das ist frei zugänglich, also nicht nur für Mitglieder. Also auch das gerne in den Shownotes draufklicken. Und ja, mit dieser Laderampe, ich meine eben im Rahmen der Legal Session hat man dann nicht immer die ganzen Umstände. Ich habe mir so Getränkehandel vorgestellt, wo so Kunden kommen da Getränke abholen. Dann, keine Ahnung, hat der eine Ding den falschen Bierharras mitgenommen, der Harras vom anderen, oder die Autos sind zusammengedutscht oder so. Hat ein Kunde gesehen, da gibt's Videoüberwachung, eben vielleicht, weil unser Schild da gehangen ist, da verwendet wird. Und er hat gesagt, hey, ich will die Aufnahme. Und ja, das ist noch eine gute Frage, dürfen wir die rausgeben? Und ich bin der Meinung, man dürfte nicht einfach so rausgeben, weil der Zweck der Videoüberwachung wird ja typischerweise nicht sein, Streitigkeiten zwischen Kunden zu schlichten, sondern ja, Schutz vor Vandalismus, Schutz vor Straftaten, Aufklärung von Straftaten, Arbeitssicherheit, so Sachen. Also dann ist es einfach vom Zweck ja nicht abdeckt, auch bei der Information dann wohl nicht vom Zweck abdeckt. Jetzt, was wäre eine mögliche Lösung? Vielleicht sind ja beide Kunden einverstanden oder einfach die, die man dann sieht auf diesen Aufnahmen. Dann finde ich, kann man es rausgeben. Einwilligung, ganz klassisch, kann man das Datenschutzrecht in der Schweiz immer übersteuern. Und das andere ist, wenn das jetzt wirklich eine Frage ist von einem möglichen strafbaren Handeln, dann müsste halt der eine Kunde den anderen anzeigen. Und dann müssen halt dann die Strafvollzugsbehörden mit einer Editionsverfügung die Aufnahmen rausverlangen. Dann gestanden, man hat die Aufnahmen vorsorglich aufbewahrt. Ja, kann man von mir aus machen in einem gewissen Rahmen. Aber ich wäre da vorsichtig, das rauszugeben, oder? Vor allem, wenn man es meinte, Kunde rausgibt. Weil dann könnte dann der andere Kunde auf die Idee kommen, man hat ihn in seinem Datenschutz, in seiner Persönlichkeit verletzt. Es kann auch sein, dass dann die Aufnahmen je nachdem gar nicht als Beweis verwertbar sind. Ich meine, das ist in der Schweiz grosszügig in der Strafprozessordnung, aber es hat dann doch Grenzen. Also von dem her würde ich das ja alles in allem nicht einfach rausgeben, nur weil der eine Kunde in so einer Situation das verlangt.
Alles klar. Ich glaube, das ist ziemlich klar sogar, wie man sich da muss verhalten. Und von dem her ist das sicher hilfreich, wenn das wieder irgendjemand anderem passiert, der so eine Laderampe hat mit Videoüberwachung. Ich glaube, wir haben noch einen Punkt gehabt, wo uns heute noch aufgefallen ist bei dieser Legal Session. Und zwar etwas, was immer häufiger passiert. Firmen, auch Gruppen ausserhalb von Firmen, tun immer mehr ihre Meetings aufzeichnen. Vor allem, wenn sie digital stattfindet, mit der Idee, dass sie nachher automatisch protokolliert, vielleicht sogar mit Hilfe von KI und am Schluss dann irgendwann wird dann schon Protokoll verabschiedet. Aber die Frage, die sich da gestellt hat, ist, wie lange darf ich eigentlich die Aufzeichnungen dann aufbewahren? Wenn ich zum Beispiel das Protokoll verabschiedet habe, muss ich die dann nachher löschen oder kann ich die behalten oder wie sieht das aus?
Ja, das ist eine spannende Frage. Zuerst ist einmal so, das unbefugte Aufnehmen von Gesprächen, von nicht öffentlichen Gesprächen, ist ja nicht zulässig. Also ist unbefugt, wenn nicht alle Beteiligten eingewilligt haben. Das braucht es mal. Und jetzt gerade bei diesen Online-Tools, oder? Ich meine, man wird zwar als Teilnehmer im Normalfall informiert, dass aufgenommen wird und man willigt dann ein, wenn man dort draufklickt, ist unterschiedlich gelöst, aber Teams, Zoom und so, die unterstützen das. Das Problem ist, dort mal einfach in die Aufnahme einwilligen, aber halt noch nicht, wie die dann genau verwendet wird. Und das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe aus meiner Sicht. Datenschutzrechtlich gesehen, ist man da so irgendwie im Kontext Einwilligung, eben aus Gründen vom Strafrecht, aber auch Information dann natürlich. Meine Bearbeitung von Personendaten muss immer rechtmäßig sein, das gerade noch gern vergessen, weil das eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, aber da haben wir das Thema drin wegen dem Strafrecht. Ja, aus meiner Sicht steht es und fällt halt mit der informierten und freiwilligen Einwilligung. Also es müsste auch klar sein, was wird eingewilligt und das kann mit entsprechenden Informationen letztlich gewährleisten. Vielleicht kann man das auch gerade am Anfang machen bei dieser Aufzeichnung, dass man sagt, hey, wir wollen das und das, ihr seid alle einverstanden damit, das ist noch eine gute Lösung, weil in der Aufzeichnung per se haben sie ja eingewilligt schon. Aber jetzt kann man noch bestimmen, für was wird das dann verwendet. Ich meine, wenn man sagt, wir brauchen das, um das Protokoll finalisieren, detaillieren, was auch immer, dann ist echt der Zweck vorbei, wenn man das gemacht hat. Wenn man jetzt aber sagt, vielleicht ist das so ein Protokoll, oder? Vielleicht tun wir das Protokoll grundsätzlich gar nicht detailliert verschriftlichen, sondern macht vielleicht nur ein Beschlussprotokoll und wir tun einfach die Aufnahme aufbewahren. Die Aufnahme schauen wir unter bestimmten Bedingungen an, nämlich wenn wir es genau wissen, zum Beispiel, wie ist ein Entscheid stand gekommen. Also, da hat man viel Spielraum aus meiner Sicht. Ich muss einfach an die Grundsätze denken, Grundsätze von der Erforderlichkeit. Also wenn die Bearbeitung von Personendaten für den Zweck oder die Zwecke nicht mehr erforderlich ist, muss man die Daten löschen oder anonymisieren. Es muss auch verhältnismäßig sein, eben muss informieren, muss je nachdem mit der Einwilligung arbeiten, ausnahmsweise natürlich nur in der Schweiz, rein vom Datenschutzrecht her, aber eben da die Einwilligung vom Strafrecht her. Also es ist so ein bisschen eine Mischung, aber man hat durchaus Spielraum. Was natürlich nie gut ist, einfach das Laissez-faire, einfach mal machen. Auch wenn es in der Praxis, ehrlich gesagt, ganz gut funktioniert. Das Drama fängt dann häufig an, wenn so Daten abhanden kommen. Da stellt man fest, von den letzten 10 Jahren haben wir da noch tonnenweise Aufnahmen, die man vielleicht nicht mehr hätte sollen haben. Die haben wir auch schon seit 9 Jahren nicht mehr angelangt. Oder auch sonst in einem Rechtsstreit oder so. Oder in einem Strafverfahren. Also tauchen die dann plötzlich auf der einen oder anderen Seite. Das kann dann zu Schwierigkeiten führen.
Ja, ich glaube, mit der zunehmenden Datenflut, die wir produzieren, die jetzt immer mehr stattfindet, wird es auch mehrere Probleme geben. Von dem her einmal mehr eine sehr interessante Legal Session gewesen. Wir haben jetzt nur einen kleinen Ausschnitt gehabt, natürlich von den interessanten Fragen, die du heute beantwortet hast für uns in der Academy. Von dem her danke vielmals, Martin, für den Einblick und für die guten Antworten.
Danke dir, Andi. Machen wir gerne wieder.